Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und bei YouTube vielleicht auch Zuschauerinnen und Zuschauer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute habe ich als Gast Carola Rakete. Hi Carola.
Oh ja, danke, dass ich auch mal dabei sein darf.
Ja, danke, dass du mitmachst. Und vor allem auch, für mich da war es noch überraschend, ich hätte dich jetzt zumindest damit nicht in Verbindung gebracht, aber ein sehr spannendes Thema mitbringst und vor allem auch eins, das, da hatten wir ja im Vorgespräch schon ein bisschen drüber, das gerne mal in der Öffentlichkeit hinten runterfällt, weil ist weit weg, sind wenig Menschen dort und ist ja ein Naturschutzgebiet, also alles gut erstmal. Und zwar die Antarktis. Was ist dein Bezug zur Antarktis erstmal so? Also wie kommst du dazu?
Ja, also ich bin das erste Mal in die Antarktis gekommen 2012, als ich für das Alfred-Wegener-Institut bzw. für die Reederei gearbeitet habe, die halt diesen Forschungseisbrecher Polarstern betreibt. Und dort habe ich 2,5 Jahre gearbeitet und 2012 war ich eben das erste Mal in der Antarktis und dann in den letzten 10 Jahren insgesamt 10-mal. Also auch mit dem britischen Polarforschungsinstitut, mit Greenpeace zum Beispiel, letztes Jahr dann auch 1-2 Reisen mit so touristischen Expeditionsschiffen, wie sie sich dann schimpfen. Also ich war sehr viel eigentlich in der Antarktis und für mich ist eigentlich der normale Winter in den letzten 10 Jahren eben immer gewesen, es gibt irgendeine Reise, Forschungsreise oder sonst was in die Antarktis. Und für mich ist das einfach ein Ort, den ich sehr häufig und sehr regelmäßig immer besucht habe und der mir deswegen auch sehr am Herzen liegt, weil ich ihn halt also wirklich auch sehr schön finde. Also ich würde da nicht arbeiten oder hätte nicht lange da gearbeitet, wenn es mir nicht auch gefallen würde, ne?
Also die Vorstellung, ich war leider nie dort, ich kann da jetzt nur aus einer vielleicht naiven Vorstellung sprechen, aber meine Gedanke war es sofort irgendwie so, diese Schönheit, auch diese Ruhe, was wir ja in unserer zivilisierten Welt gar nicht haben, ne? Also Gesellschaft, Autos fahren rum, Flugzeuge, was auch immer so, und ist das wirklich so, dass das so ein, auch so ein, ja, nennen wir es mal vielleicht ein bisschen fluffig erhaben, ruhiger Ort einfach ist?
Also es ist natürlich landschaftlich total beeindruckend. Ich glaube, eins meiner schönsten Erlebnisse war sicher eine Winterreise, die wir mit Polarstern mal gemacht haben, wo wir wirklich von Juni bis August dann im Weddellmeer waren, wo es fast die ganze Zeit auch dunkel war und dann hat man fantastische Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. Na, und ansonsten im Sommer gibt es aber auch wirklich viele, viele Tiere und vor allem viele Wale auch. Also für mich ist es eigentlich schon fast ein bisschen komisch, wenn Leute sich so speziell freuen, dass sie irgendwie mal einen Wal sehen, weil ich mir denke, hey, es gibt doch überall Wale eigentlich, ne? Weil in der Antarktis sieht man einfach ständig Wale und also gerade im Sommer nicht, weil die ja dahin migrieren, sehr viel Krillreserven sozusagen gibt und jeden Tag Wale ist überhaupt ganz normal praktisch und ich stelle mir dann so ein bisschen vor, also ich weiß natürlich, dass die Walpopulationen sind irgendwie jetzt so bei 5% oder so von dem, was sie halt mal waren im Vergleich zum ja, vor dem industriellen Walfang, ne? Mhm. Aber man kriegt zumindest so einen kleinen Eindruck, wo es vielleicht irgendwo sein könnte, wo es viele Wale gibt. Ja, weil ansonsten im Mittelmeer oder in der Nordsee siehst du ja fast gar keinen Wal, das ist praktisch unmöglich.
Naja, und selbst die Schweinswale, die es ja in der Ostsee jetzt meinetwegen noch gibt, das ist ja auch, die Population wird ja auch immer kleiner. Und man sagt schon, na, alles ist ja wie mit vielen Dingen so, wo steht der Kipppunkt, wo steht's? Aber man sagt schon, okay, das ist letztlich wahrscheinlich nicht mehr zu erhalten, außer dann in künstlichen Anlagen, aber das ist ja nicht das ist ein Zweck der Sache. Ja, das führt uns auch schon zum ersten Punkt. Also du hattest auch ganz explizit noch eine Veranstaltung dazu. Es ist gerade ein Thema, was sehr aktuell ist. Also natürlich, die Antarktis ist immer da und Klimawandel ist immer aktuell, aber es gibt eine ganz explizite Geschichte und zwar klingt erstmal, also ich würde es erstmal so beschreiben, wie es eigentlich ganz schön klingt. Nämlich, dass Australien für Forschung eine Landebahn bauen will, einen Flughafen, also auch nur eine Landebahn letztlich. Und das soll der Forschung, der Arktisforschung dienen. Ist jetzt erstmal eine schöne Sache. Aber scheinbar steckt da ja doch ein bisschen mehr oder anderes dahinter. Kannst du das vielleicht mal so ganz grob in den Rahmen packen, was da los ist?
Ja, klar. Also ja, das Australische Polarforschungsinstitut möchte einen großen Flughafen bauen an einer der 3 Stationen, die sie haben, und zwar an der Davis-Station. Das heißt, aktuell versorgen sie diese Station nur im Sommer mit dem Schiff. Das ist bei ganz vielen Antarktisstationen so, dass man eigentlich einmal im Jahr vielleicht mit dem Schiff hinfährt, Personal austauscht, maximal vielleicht zweimal auch Versorgungsgüter für ein Jahr bringt oder dass man zum Beispiel Flughäfen hat, die nur im Sommer offen sind. Und jetzt möchte Australien eben an dieser einen Station einen Flughafen bauen, der dann auch im Winter zu betreiben sein wird. Und das Problem ist, dass dieses Flughafenprojekt an sich extrem groß ist. Also wenn wir auf die gesamte Antarktis schauen, dann gibt es da, glaube ich, 60 bis 70 Forschungsstationen von verschiedenen Nationen. Und wenn man jetzt diesen Flughafen bauen würde, dann würde sich der gesamte Fußabdruck der Menschheit auf diesem ganzen Kontinent um 40% erhöhen. Das heißt, das Flughafenprojekt an sich ist massiv und findet halt in einer Gegend statt, wo natürlich Seevögel brüten, wo auch viel Biodiversität ist, denn die ist in der Antarktis halt hauptsächlich in eisfreien Gebieten, also an wenigen Stellen an der Küste. Ne? Mhm. Große Teile der Antarktis sind ja vom Eisschild überdeckt, das heißt, da ist nicht viel mit Biodiversität. Und dann an den wenigen Orten an der Küste praktisch, wo kein Eis ist, da sind halt sowohl die Forschungsstationen als auch der Tourismus zum Beispiel. Und an so einer Stelle soll auch der Flughafen hin und darum ist das halt ein Problem. Vor allem, weil eben auch viele australische Wissenschaftlerinnen von diesem Institut diesen Flughafen überhaupt gar nicht haben wollen und sagen, dass sie den für die Wissenschaft überhaupt nicht brauchen. Und das ist dann der Grund, warum es halt auch aus Australien heraus eine Kampagne gegen diesen Flughafen gibt, weil der ist noch in der Umweltverträglichkeitsprüfung und könnte theoretisch halt auch einfach nicht genehmigt werden.
Also letztlich schmeckt es ein bisschen dann nach vorgeschobener Argumentation. Also wenn ich jetzt in der Wissenschaft, also in der Wissenschaft der Station, zum Beispiel der Davis-Station helfen will, dann frage ich, was braucht ihr? Und dann sagen die also keinen Flughafen. Und die sagen, na gut, dann bauen wir keinen Flughafen. Aber wie du schon sagst, ne, das ist ja irgendwie, also ein bisschen, klingt ein bisschen vorgeschoben, das Ganze. Also sind das dann auch geopolitische Dinge, also die damit reinspielen?
In Antarktis gibt es immer geopolitische Interessen. Das ist mir auch zum Beispiel mal stark aufgefallen in den Jahren, als ich beim britischen Polarforschungsinstitut gearbeitet habe, die auch relativ viele Stationen auf den Inseln nördlich vom Kontinent zu betreiben. Mhm. Und wo auch ganz klar ist, dass sie die nicht nur betreiben, weil sie dort hochklassige Wissenschaft machen, sondern da laufen so ein paar Langzeit-Monitoring-Projekte und gelegentlich mal irgendwas Spezielleres in der Saison. Aber dort wird eigentlich relativ wenig Wissenschaft gemacht an den Stationen. Aber wird halt gesagt, der Grund, dass Großbritannien zum Beispiel die Stationen die ganze Zeit betreibt und auch diese riesigen Kosten damit eigentlich hat, ist hauptsächlich, dass falls irgendwann der Antarktis-Vertrag mal irgendwie zusammenbrechen würde praktisch, sie dann halt die Rechte an der Fischerei haben und an den Bodenschätzen. Und was Ähnliches ist es auch, was bei Australien da vermutet wird, weil es ein, ja, so gesehen sehr großer Flughafen ist, wo auch Militärflugzeuge landen können, weil der Flughafen von der Wissenschaft überhaupt nicht gebraucht wird. Die Antarktis ist natürlich als solches non-militarisiert, also nicht demilitarisiert, weil es gab niemals Militär, sondern es wurde halt schon im Antarktis-Vertrag, der so zur Zeit des Kalten Krieges ausgearbeitet wurde, wurde halt festgehalten, dass man einfach kein Militär dorthin bringen darf. Das heißt, das ist jetzt nichts irgendwie Offizielles, aber der Bau des Flughafens wird 10 bis 20 Jahre ungefähr dauern. Also wenn damit frühestens in 2 Jahren angefangen wird, dann ist er vielleicht so 2040 fertig. Mhm. Und 2048 theoretisch könnte das erste Mal das Umweltprotokoll wieder überarbeitet werden. Und das ist das, was im Moment den Abbau von Bodenschätzen verbietet. Und es ist tatsächlich so, also es gibt keine Wissenschaftler, die in Australien, die sich für diesen Flughafen aussprechen. Stattdessen gibt es halt sowas wie das Australian Strategic Policy Institute oder sowas, die sich dann hinstellen und sagen, ja, wir brauchen diesen Flughafen ganz dringend, ne? Und die kommen halt eher aus einer Rüstungsindustrie oder Militärecke. Okay. Und das macht es relativ deutlich, dass es Gründe für diesen Flughafen gibt, die so öffentlich nicht benannt werden.
Ja, auch diese Zeitkette, die du aufgemacht hast, da kann man natürlich nur spekulieren, aber nichtsdestotrotz, also wenn ich mir überlege, 2040 wird er fertig sein, 2048 kann die Nutzung der Arktis nochmal neu verhandelt werden, bis dahin wird sich auch am Eis was getan haben, es wird also, wenn man es jetzt mal aus Sicht des Wirtschaftens betrachtet, wird es mehr Möglichkeiten in der Arktis geben, vielleicht sind auch schon irgendwelche sich Populationen an ist beispielsweise Pinguine meinetwegen ausgestorben, wo man dann auch nicht mehr Acht geben muss und so weiter. Also da kommen ja viele, viele Zahnrädchen, die gefühlt zumindest ein Bild ergeben. Natürlich Spekulation, aber wenn jetzt auch die Wissenschaft das sagt, würde ich jetzt nochmal eine Frage zurück. Also diese Davis-Station gibt es seit 1957. Das sind jetzt fast 70 Jahre. Gab es da jemals
Versorgungsprobleme? Genau, und die haben jetzt 70 Jahre der Wissenschaft gemacht. Also es ist ja nicht so, dass da gar keine Wissenschaft gemacht wurde.
Genau.
Und das ist auch der Punkt, warum jetzt in Australien halt viele Wissenschaftler sagen, ja, aber wir können die im Prinzip ja die Station weiter betreiben wie vorher. Beziehungsweise eine andere Möglichkeit wäre, keine Landebahn dort zu bauen und auf andere Flugzeuge umzurüsten, die praktisch mit so Kufen auf Schnee landen können. Das macht zum Beispiel die USA an anderen Fundian-Stationen eben. Also es gäbe alternative Möglichkeiten, diesen Flughafen nicht zu bauen. Und dann ist natürlich das nächste Problem, dass die Bauzeit so lange ist und dass während der Zeit, wo das gebaut wird, dann eigentlich sogar weniger Wissenschaftler auf diese Station reisen können, weil nämlich praktisch die Bauarbeiterinnen die Schlafplätze brauchen.
Okay, also letztlich auch wieder spekulativ, aber man könnte sich nur überlegen, okay, dann sind irgendwann die Bauarbeiter weg, mal schauen, mit wem man das dann wieder besetzt, also ob das dann überhaupt noch eine Wissenschaftsstation ist und letztlich vielleicht nicht einfach doch tatsächlich der erste feste Fuß auf dem Kontinent, der dann weitere, seien es touristische, seien es militärische Entwicklungen möglich macht. So, also alles, was der Natur wieder schadet. Seit 1957 existiert diese Davis-Station. Weißt du was, gab es da schon mal Versorgungsprobleme? Also läuft das? Wie ist das? Weil das wäre ja ein Hauptargument.
Also soweit ich weiß, gab es keine Versorgungsprobleme. So größere Versorgungsgüter kommen immer mit dem Schiff dann. Die Stelle ist recht regelmäßig eisfrei, so insbesondere im Februar, Anfang März dann noch. Aber es geht hier, also der Grund für den Bau, da wird eher gesagt, okay, man könnte dann im Winter Personal austauschen. Nicht, weil ansonsten wird im Regelfall nur im Sommer das Personal einmal ausgetauscht. Das ist zum Beispiel auf der Neumayer-Station, wenn man so will, auch so. Da kann man halt im Sommer hinfliegen und auch im Sommer mit dem Schiff hinfahren. Aber die Leute, die dann praktisch Anfang des Winters da sind, die müssen halt bis zum nächsten Sommer bleiben. Ne? Aber das ist eigentlich auf Antarktis-Stationen total normal. Und das haben eigentlich alle Nationen bisher immer so gemacht. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das hat eben in den letzten Dekaden auch in dem Sinne nicht zu Problemen geführt, sondern ist halt der Standard. Ne?
Du bist ja auch in diesem Bereich tätig, also du bist ja auch oft in der Antarktis und auch längere Strecken und so weiter. Du bist auch als Kapitänin auf dem Boot oft gewesen, also auch, sag ich mal, wo man jetzt nicht einfach sagen kann, okay, ich mach mal ein Päuschen eine halbe Woche, geh mal und komm gleich wieder, sondern wo man gebunden ist. Jetzt aus deiner persönlichen Erfahrung raus auch, ist das, wenn das ein gutes Team ist, ein Jahr lang zusammen auf einer Wissenschaftsstation, ist das jetzt auch von der Seite, sollte eigentlich kein Problem sein, oder? Wenn die psychisch stabil sind, die Leute, gutes Team.
Also auf dem Schiff ist es natürlich nochmal was anderes, weil man häufig nicht so lange da ist. Man ist vielleicht 3 Monate da oder vielleicht auch 4. Mhm. Deswegen habe keine eigene Erfahrung, wie das jetzt ist, zu überwintern. Ne? Da müsste man natürlich jemanden von Menschen mal fragen, die das gemacht haben. Ja. Ich habe mit einigen gesprochen über die Zeit, die das gemacht haben. Und die sagen halt, es kommt total aufs Team drauf an. Es gibt Leute, die hatten richtig gute Erfahrungen. Das ist top geklappt im Team. Es gab aber halt auch Fälle, wo... es Streit gab im Team, also das kommt durchaus auch sehr häufig vor und kann deswegen total unterschiedlich sein für die Leute auch, wie das ist. Aber es ist natürlich so, dass die Forschungsstationen, also wenn sie die Leute aussuchen für die Überwinterung, ne, die Polarinstitute, dann schauen sie schon auch auf den Charakter der Leute und versuchen da Leute zu finden, die irgendwie ja mental stabil sind oder denen irgendwie glaubt wird, dass sie sich das wirklich ein Jahr auf dieser abgelegenen Station mit, was weiß ich, 10 Leuten gut durchhalten. Na, also das ist durchaus was man sich so beim Rekrutierungsprozess sich drüber Gedanken macht, wenn man Leute aussucht.
Und ich sag mal so, also letztlich, wenn man in einem Jahr dann tatsächlich eine Schlägerei unter Wissenschaftlern hat, die sich dann irgendwie wieder auffängt, ist nicht schön, aber also deswegen muss man jetzt auch keine Landebahn bauen, wenn das irgendwie einmal unter 5 Teams so ausarten würde. Also da ignorieren wir ja sehr viel größeres Leid für Geld, sage ich mal. Sean Brooks hat auch das auch nochmal schön gesagt, vom Institute of Marine and Antarctic Studies der University of Tasmania, und zwar: How can you justify a multi-billion dollar runway for a base with only 19 people, also wohl 19 Leute auf der Station, during the winter and which has been maintained without problems, wie du auch gesagt hast, since 1957, also eben 1957. Ja. Wie ist denn da jetzt in Australien auch meinetwegen medial die Stimmung? Also ist das ein großes Thema oder trauen sich die Wissenschaftler überhaupt raus? Sind die abhängig von den Instituten? Wie schaut das so aus? Also ist es ein großer Aufschrei oder...
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil nämlich dieser Mensch, den du gerade zitiert hast, dieser Sean Brooks, das war einer der ersten, der sich öffentlich so gegen diesen Flughafen geäußert hat, weil der eben auch da arbeitet an einem Forschungsinstitut direkt. Und der hat mittlerweile einen Maulkorb bekommen. Dem wurde halt von seinem Arbeitgeber gesagt, er darf nicht mehr mit den Medien reden.
Okay.
Ja, genau. Und was wir so intern hören, ich habe jetzt auch Kollegen in Australien eben, direkt in Tasmanien, wo das Forschungsinstitut ist, die sagen, dass viele Wissenschaftler natürlich dagegen sind, ja, es ökologisch nicht richtig finden, aber sich nicht trauen, irgendwas zu sagen, weil sie Angst um ihre Jobs haben. Wir wissen ja alle, wie schlecht die Arbeitsverträge von Leuten auch sind, beziehungsweise sie haben meistens sehr kurze Verträge und kriegen dann vielleicht halt keine Verlängerung, ja, oder kein anderes Jobangebot mehr. Und wenn man natürlich auch gerne in der Antarktis arbeiten möchte, gibt es nicht so viele Arbeitgeber, wo das irgendwie überhaupt möglich ist. Das heißt, es ist wohl schon so, dass nicht viele sich trauen, öffentlich was dazu zu sagen. Es haben sich einige ehemalige Mitarbeiter noch öffentlich geäußert, mit Zeitungsartikeln oder sowas. Aber von denen, die praktisch noch dort arbeiten, kaum jemand. Und in Australien generell wird es wenig diskutiert. Also denke ich mal, wissen alle, dass Australien sowieso bei Klimaschutz auch nicht ganz vorne mit dabei ist, sondern eher von den ganzen Nationen des globalen Nordens ziemlich am Ende, ne? Also keine konkreten Klimapolicy-Vorschläge, zum Beispiel auch die Umweltministerin, die Susan Ley, ist jetzt vor, ich glaube, 10 Tagen oder so auch von so einem Gericht verklagt worden, praktisch, weil sie erlaubt, dass weiter Kohle abgebaut wird und noch ein neues Kohlekraftwerk irgendwie gebaut wird. Da gab es auch wieder so eine Klage von jungen Menschen, die australische Regierung, also stellvertretend gegen sie, die Umweltministerin. Und da meinte sie auch, das sei alles gar nicht gerechtfertigt.
Was meint das Gericht?
Ja, wir haben eine australische Regierung, die sowieso überhaupt nicht umweltfreundlich ist. Ne?
Ja, na, das war ja auch mit den Mäusenplagen, das war ja wunderschön anzuschauen, also in Anführungsstrichen, ne, riesen Mäuseplage, weil man hat ja alle Fressfeinde weggerationalisiert in gewisser Weise. Und dann kam auch aus der australischen Regierung die Idee, und so mit dem ganz großen Stolz, weil man diese Mäuseplage nicht losgekriegt hat, so, ja, wir nehmen jetzt das giftigste Gift, was es irgendwie gibt auf der Welt, und damit machen wir so alle platt, die Mäuse. Und dann sagt er, bravo. Und dann frisst das nächste Tier die giftige Maus, dann sackt die giftige Maus, und wir wissen ja, wie es läuft. Das ist ja dann typisch. Siehst du ja auch juristische Chancen vielleicht? Also, oder wie schaut es aus? Ich meine, wenn jetzt die Debatte im Lande nicht stattfindet, also in Australien werden die Leute mundtot gemacht und, sagen wir, dann gibt es vielleicht noch Leute außerhalb wie dich oder mich, die jetzt, sag ich mal, eine freie Meinung haben, aber dann vielleicht entweder nicht so viel erreichen oder halt, da gibt es ja dann auch wieder Programme, die gegen solche Aussagen fahren können und ziemlich böse enden. Von außen die Debatte reintragen? Oder was siehst du da für Möglichkeiten?
In Australien scheint die beste Möglichkeit noch über so die Kosten dieses Projekts zu gehen, einfach also für die normalen Steuerzahlerinnen, die sich jetzt so für ökologische Sachen nicht so interessieren. Mhm. Und dass man sagt, das ist ein Wahnsinnsbudget für so einen Flughafen, den eigentlich kaum jemand benutzt. Juristisch wird es eher schwierig, wobei es schon so ist, dass das Polarforschungsinstitut im Prinzip gesagt hat, es möchte seine Emissionen und seinen Environmental Impact irgendwie reduzieren und macht jetzt praktisch mit dem Flughafen genau das Gegenteil. Weil ich glaube, da kann man juristisch weniger machen. Und ansonsten ist es halt so, dass aus Australien schon gesagt wird, dass es was bringt, wenn es internationale Aufmerksamkeit auf diesem Flughafen gibt. Weil obwohl jetzt Australien als gesamter Staat halt wirklich als nicht umweltfreundlich bekannt ist, ist dieses Polarforschungsinstitut als solches, was praktisch öffentlich erstmal der Auftraggeber ist für den Flughafen, die sind schon sehr um ihren Ruf bemüht, weil nämlich zum Beispiel das Umweltschutzprotokoll, das vor 30 Jahren in Kraft getreten ist, das wurde von Frankreich und Australien hauptsächlich praktisch angestoßen. Und seither haben sowohl Frankreich als auch eben Australien diesen Ruf, ja, jetzt besonders ökologisch irgendwie zu sein. Das heißt, an sich das Polarforschungsinstitut hat schon Sorgen um seinen Ruf. Okay. Ne? Also die wollen schon, dass das nicht möglichst an die große Glocke gehängt wird. Und da lohnt es schon, international auf die Druck zu machen.
Okay, also insofern durchaus vielleicht von Vorteil auch, dass wir mal das Interview auf Deutsch führen. Das kann hier wieder in Szenen reingreifen, die dann von außen auch wieder eine Wirkung haben. Wollen wir hoffen, das seien jetzt vielleicht auch mal die Hörerinnen und Hörer angesprochen. Kommen wir mal ein bisschen weg von dem Flughafen und gehen mal ins Allgemeine. Also es gibt ja, du hast den Krill schon angesprochen, ist ja bekannt, Krill, Hauptnahrungsquelle der Wale, wie du auch gesagt hast, im Winter war es, ne, dass die Krill-Saison vor allem, war es Winter?
Nee, im Sommer eigentlich.
Sommer. Okay, schön. Im Sommer, und dann kommen natürlich die Wale hinterher. Und da hat man jetzt, also ich habe eine Zahl gelesen, im Jahr 2090 wurden in Küstengebieten der Antarktis 40.000 Tonnen Krill weggefischt. Fischerei vor Ort, also wie stellt man sich das vor? Also dass jetzt die Engländer um ihre Insel rum mal ein paar kleine Boote auch raus und ganz viele kleine Boote und wird was weggefischt, das ist klar. Aber dort ist es wahrscheinlich schon eher so Industriefischerei mit Industrieschiffen, oder? Die da vor Ort unterwegs sind, oder wie ist das?
Ja, also es gibt sehr wenige Nationen, die eigentlich dort fischen. Das ist auch recht stark reglementiert. Zum Beispiel im Krill ist es so, dass eigentlich nur 1% der Population gefangen werden darf. Mhm. Das Problem ist, dass so die Abschätzung, wie groß die Population ist, nicht so super genau ist. Also man hat da irgendwie so eine Marge von vielleicht 20% oder so, wo man eigentlich gar nicht so genau weiß, wie viele das eigentlich sind. Ne? Mhm. Aber die Menge an sich ist erstmal jetzt nicht so hoch. Die Frage ist eher, zu welcher Jahreszeit und wo ganz genau werden die gefangen? Weil es schon Studien gibt, die ganz deutlich gezeigt haben, dass wenn zum Beispiel große Krillschiffe kommen, Norwegen zum Beispiel hat eine ganz große Firma, die darauf spezialisiert ist, auf Krillfischerei. Das heißt, wenn die vor so einer Pinguinkolonie, während die Pinguine brüten, ganz lokal direkt da halt eine Woche lang fischen, dann ist praktisch der Krill lokal da weg. Erstmal. Okay. Ne? Und dann haben auch die Pinguine zum Beispiel Probleme, sich zu ernähren.
Ja, die können ja gerade.
Aber wenn das nicht verteilt ist oder in einer anderen Jahreszeit, dann tritt dieses Problem nicht so auf. Aber der Punkt, der da wenig debattiert ist, ist so die Frage, warum fährt überhaupt irgendjemand hin, um das zu fischen? Ne? Hm. Weil im ersten Ansatz könnte man ja denken, okay, also wir fischen in den Weltmeeren, weil das ist wichtig für Nahrungsmittelsicherheit. Aber das ist in dem Fall halt überhaupt gar nicht so, weil dieser Krill wird eigentlich nicht direkt konsumiert. Früher in der Sowjetunion gab es das mal so ein bisschen, aber das ist eigentlich mittlerweile weg. Und heute wird es eigentlich nur noch als Zusatz für industrielles Fischfutter genutzt, also so für die Lachsindustrie zum Beispiel, diese Aquakultur, die es in Norwegen gibt, weil der Krill dem Lachs diese schöne Farbe gibt zum Beispiel.
Okay, ja, dieses Rot.
Und das heißt, da wird dann wieder ein Produkt gezüchtet, was wir ja auch wissen, was ökologisch nicht so toll ist und zur Ernährungssicherheit nichts beiträgt. Und auf der anderen Seite werden so Omega-3-Produkte gemacht für Gesundheit und was auch immer. Und das halt nicht nur für Menschen, sondern auch zum Beispiel für Hunde und Katzen. Ne? Also das heißt, man schafft es dann, dass irgend so jemand hier seinen Hund in Berlin, was weiß ich, mit so einem Omega-3-Produkt dann da irgendwie füttert und den praktisch in die antarktische Nahrungskette reinholt. Ne? Ah. Also das hat nichts damit das zu tun, dass praktisch von diesem Krill oder von irgendwas, was da gefischt wird, was weiß ich, hungernde Kinder ernährt werden. Überhaupt gar nicht. Ne? Also es ist ein Produkt, was eigentlich niemand braucht. Und das andere, was noch gefischt wird, ist Toothfish halt. Und der hat halt einen Einkaufspreis irgendwie am Großhandel von, was weiß ich, 50 Euro pro Kilo. Ne? Also das geht in Luxusrestaurants auch eher, natürlich noch zu höheren Preisen. Das ist auch nichts, was jetzt in Anführungszeichen normale Leute irgendwie essen. Das heißt, wenn wir uns überlegen, wir haben so diese eskalierende Klimakrise und müssen eigentlich Industrien reduzieren, die unnütz irgendwelche Emissionen ausstoßen, ne, ohne dass davon irgendwie ein großer Gewinn ist, dann wäre halt so eine Fischerei irgendwie im Südpolarmeer eine der die ersten, die man praktisch zumachen könnte. Ne? Man halt sagt, okay, da gehen Treibhausgase in die Luft für irgendwas, was eigentlich niemand braucht. Ne? Außer natürlich die Firma selber, um Gewinn zu machen. Aber im Großen und Ganzen für die Menschheit das ist nichts Gutes. Ne? Das ist nichts, was wir brauchen dringend.
Naja, genau, da kommt ja noch das Ding. Also wenn man sich jetzt mal den Globus anschaut, also vielleicht für alle, die das ist niemand verwechselt da draußen jetzt, also Antarktis, Südpol, da reden wir vom Südpol und das Norwegen, jetzt eine norwegische Firma, wenn ihr es erwähnst, nicht direkt um die Ecke ist, sag mal so, erschließt sich beim Blick auf den Globus. Und wenn es dann dort auch noch, ne, wieder in den Westen wandert, also das ist ja ein Hin und Her. Also wie wir es natürlich mit unserem globalisierten Kapitalismus schon sehr gut kennen, an allen Ecken und Enden, ist das zwar auch nur ein Beispiel, aber naja, dann doch sehr anschaulich. Und
also da wird auch sehr viel Greenwashing betrieben. Ich erzähle es nur einfach mal so, weil ich es eigentlich ganz spannend finde. Also zum Beispiel diese norwegische Grillfirma Aker Biomarine, die machen halt ganz viel Werbung für sich wie ja, Sustainability und so weiter. Und ihre Schiffe sind jetzt neu und gut ausgerüstet und was auch immer. Und jetzt haben sie vor ein paar Monaten haben sie rausgegeben, sie wollen jetzt bald ihr erstes Schiff mit so einem Ammoniak Hauptantrieb irgendwie ausstatten, was halt angeblich klimafreundlicher ist. Aber gleichzeitig vergessen sie halt zu erwähnen, dass diese Firma Acker halt zu einer größeren Gesellschaft gehört. Zum Beispiel eine andere Firma, die dazu gehört, ist halt Aker BP. Ne? Und sie sind natürlich Teil der Ölindustrie. Ne? Und die gesamte Firma, eigentlich Acker, ist Teil der Ölindustrie. Also es ist ein Zuliefererbetrieb, beziehungsweise macht so supportende Infrastruktur. Ne? Und da ist es natürlich irgendwie Schwachsinn, wenn die sagen, hier, ja, unsere Fischereisparte, ne, die benutzt jetzt einen besseren Antrieb so, aber gleichzeitig hat man halt noch ein Ölfeld. Also, das ist natürlich auch Schwachsinn.
Naja, wie es halt immer so läuft, ne? Da hat man dann die Formel 1 und irgendein Auto fährt mit einem Kautschukreifen, alle feiern sie sich, dass sie ökologisch sind. Großes Kino. Wie sind das einzuschätzen jetzt von dem tatsächlichen Impact? Also, du sagst 1% vom dann, also na, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, das ist schwer einzuschätzen, liegt dieser Schätz, also wird, wenn man es jetzt, sag ich mal, nicht Tourismus, sondern industriefreundlich schätzt, wird dann aus diesen 1% 3% oder 20%? Also wo bewegt man uns in solchen, also die Dimensionen wären mal interessant, weil ich denke mal, dass die eigentlich eine gute Brücke schlagen. Ich will es mal vorne wegnehmen, die Dimensionen sind auf den großen Kontinent gerichtet, ja dann doch erstmal klein. Aber dann diese zwei Effekte. Einerseits der Kontinent, da muss man sehr viel abziehen, weil, wie du schon gesagt hast, die Küstenlinien sind das Spannende und das Gefährdete auch. Und es wurde ja jetzt auch ein Punkt in der Antarktis entdeckt, der wirklich komplett frei von Leben ist, irgendwo tief drinnen. Also nicht mal kleinste Lebewesen. Und dann halt natürlich auch die Frage, ist es nicht wieder der erste Schritt? Also Nordamerika haben wir zum Beispiel auch in Südamerika, haben wir ja auch aus westlicher Seite, sag ich mal, auch da ist auch erstmal ein Schiff gelandet. So, was stört das eine Schiff? Naja, dann sollen die dann einen kleinen Hafen bauen, ist doch egal. Und ja, mittlerweile wissen wir ja, wie es ausschaut.
Ja, also die meisten Wissenschaftlerinnen sagen da eigentlich, dass die Menge an sich, die gefischt wird, schon okay ist, aber es kommt eben irgendwie auf die ganz speziellen Lokalitäten an. Ne? Weil es wird nicht irgendwie ein über das ganze Südpolarmeer gleichmäßig verteilt gefischt, sondern in ganz, ganz wenigen Regionen. An der Halbinsel, an den Südorkney-Inseln zum Beispiel. Also auf einer ganz, ganz kleinen Fläche ist das praktisch konzentriert. Und da geht es eben darauf, dass es wirklich nicht an einem Ort so viel dann gleichzeitig sein darf. Ne? Also dass man schauen muss, dass es in dem Freimanagement, was es ja auch gibt, festgelegt wird, dass es nicht alles gleichzeitig zu einem Zeitpunkt an einer Stelle so konzentriert ist. Das ist halt das Problem. Was aber das viel größere Problem jetzt natürlich für Krill ist, ist natürlich die Erwärmung der Ozeane, Versauerung. Das heißt, es gibt aktuell so Studien, die sagen, dass es zum Ende des Jahrhunderts die Population von Krill einfach 30% abnehmen könnte, weil eben die Hatchrates von diesem Krill in den ersten Altersstufen sich halbieren könnte. Ja? Das heißt, von denen überleben dann noch die Hälfte und dann gehen die Populationen halt richtig runter. Und das andere Ding natürlich mit der Fischerei ist immer, wir wissen ja, dass insgesamt auf den Weltmeeren über irgendwie 90% halt überfischt oder halt am Catch-Limit sind. Und man natürlich denken kann, okay, schon die anderen Fischereien sozusagen wurden nicht richtig gemanagt oder viele von denen sind überfischt. Jetzt könnte man ja praktisch was dazulernen bei der Antarktis und es da nicht auch so weit kommen lassen. Ne?
Könnte, ja. Also. Naja, aber letztlich ist es dann die Gier. Also wie ist das denn, also wer regelt das? Also du hast ein schönes Beispiel gebracht mit den brütenden Pinguinen. Das ist sehr schlüssig. Die brüten, die können da jetzt auch nicht weg. Wenn die nicht brüten, könnten sie ja weiter wandern, vielleicht noch irgendwie. Aber brüten heißt, wir sind hier gebunden an den Ort, wir brauchen auch viel Nahrung. Also da kommen dann auch einige Pinguine nach, wenn sie schlüpfen. Jetzt kommt da ein Schiff, fischt den ganzen Krill weg. Das ist natürlich mal klar gesagt einfach scheiße. Wie wird das denn reguliert? Also wer gibt es da Regularien und wer achtet darauf, dass die eingehalten werden? Oder kann da jedes Schiff sagen, so okay, na, 1% von allem, was da rumschwimmt und ob man das an einem Ort, egal? Oder wie schaut es damit aus?
Ja, also in diesem Antarktis-Vertrag sind praktisch 45 Staaten Unterzeichner erstmal. Mhm. Von denen dürfen aber nur 29 in irgendwelchen Managemententscheidungen abstimmen. Und zwar, weil die in einem substanziellen Maß Wissenschaft machen, dass sie eben stimmberechtigt sind. Das heißt, irgendwie so ein kleines Land, nehmen wir mal ein Beispiel jetzt, es gibt kleine Pazifikländer, die sind zum Beispiel Mitglied, sowas wie Papua-Neuguinea. Mhm. So, die sind Mitglied, aber die haben natürlich nicht das Geld, weil Antarktisforschung ist richtig teuer, da eine Forschungsstation zu haben und die dann jahrelang zu betreiben und irgendwie Stimmrechte zu bekommen. Das heißt, diese 29 Staaten, die Stimmrechte haben, sind schon jetzt in Anführungszeichen die üblichen Verdächtigen, so also USA, ganz viele EU-Staaten, dann natürlich auch mittlerweile China, Indien, Australien, Neuseeland und auch ein paar südamerikanische Staaten, wie zum Beispiel Argentinien, Chile, Brasilien, so. Sind schon auch die Hauptemittenten von Treibhausgasen natürlich insgesamt gesehen. Ne? So, diese 29 Staaten im Prinzip, ein bisschen abgeändert, die machen auch das Fischereimanagement in der Antarktis. Und das Prinzip am Antarktis-Vertrag ist, dass es ein Konsensprinzip ist. Das heißt, diese 29 Staaten müssen sich alle einigen, irgendwas abgeschlossen werden kann.
Also da kann ein Veto, reicht schon aus. Einer sagt nein und dann hat es.
Ein einziger Staat, der sagt, ich bin dagegen, reicht. Okay. Und da gab es zum Beispiel letzten Herbst dieses Fischereigremium praktisch, das tagt immer im Oktober, gab es einen großen Skandal, weil halt Neuseeland hatte ein russisches Schiff fotografiert, das illegal gefischt hat. Da hatten die natürlich ein Bild und auch irgendwie ein Video mit GPS und so weiter. Und da hätte dieses Schiff eigentlich sanktioniert werden müssen. Und Russland hat dann gesagt, nee, das ist gar nicht so. Die Neuseeländer haben die GPS-Daten gefälscht. War da gar nicht. Also man kennt ja natürlich Neuseeland, die fälschen ständig irgendwelche Daten. Ja. So, ne?
Sie sind ja berühmt dafür. So, ne?
Ja, genau. Hat Russland einfach gesagt, das stimmt nicht, wir haben das nicht gemacht. Und alle anderen 28 Staaten haben gesagt, ja doch, ne? Also natürlich habt ihr das gemacht. Aber Russland wollte sich dann natürlich nicht selber sanktionieren. Das heißt, dieses Schiff wurde nicht sanktioniert. Ne? Und daran merkt man halt, wie diese ganze Management halt auch feststeckt. Weil das gleiche Problem gibt es halt, wenn dieses Gremium zum Beispiel über Meeresschutzgebiete debattiert. Und da wird schon seit Jahren über Meeresschutzgebiete, zum Beispiel im Weddellmeer oder an der Halbinsel, irgendwie diskutiert. Mhm. Und es sind dann im Regelfall Russland und China, die sagen, nicht direkt nein, aber die sagen, da ist noch wissenschaftliche Forschung notwendig, da müssen wir erstmal nochmal genauer rausfinden, wie das denn da so ist und ob dieses Schutzgebiet genau da so hin soll, und haben wir denn hier vielleicht noch Datenlücken oder dort? Ne? Und die zögern das einfach seit Jahren hinaus, diese Schutzgebiete einzurichten. Und in allem, was in der Antarktis reguliert werden müsste, trifft man auf das Problem, dass alle sich eben einigen müssen. Ne? Und es immer mehr so zwei Blocks eigentlich gibt, so von Staaten, die eher naturschutzorientiert sind, so im Regelfall Europäische Union, USA und so weiter, auch südamerikanische Staaten teilweise, und dann so ein paar Staaten, die eher nutzen wollen vielleicht. Da gehört auch Norwegen häufig dazu, eben wegen der Fischerei. Und die stehen sich dann mehr und mehr so gegenüber, wo es halt Staaten mit Blockadehaltung gibt. Aber das wirklich große Problem ist, wird eigentlich fast nichts mehr reguliert innerhalb dieses Antarktis-Vertrags, weil man sich einfach auf nichts mehr einigen kann. Also die letzte große Einigung, wenn man so will, war vor 30 Jahren dieses Umweltprotokoll, was dann kam.
Mit wahrscheinlich noch weniger Staaten auch, ne? Die dann, wo die einige noch einfacher, wenn du sagst, ist China zum Beispiel dazugekommen.
Ja, China war da schon dabei, ja.
War schon dabei, okay.
Genau, aber das war auch so ein Ding, also zum Beispiel vor 30 Jahren hat man sich halt geeinigt, okay, wir werden jetzt die Bodenschätze zum Beispiel nicht abbauen, aber hatte man auch technisch noch nicht so die Möglichkeiten dazu. Ne? Ja. Also halt zum einen natürlich ist es extrem kalt und auf dem anderen könnte man halt Tiefseebergbau betreiben, aber da wissen wir ja auch, das ist, steckt noch relativ in den Kinderschuhen. Ne? Das heißt natürlich erstmal relativ einfach zu sagen, ja, wir wollen keine Bodenschätze abbauen, wenn man das auch noch technisch gar nicht kann.
Ja, und dann hat man ja auch ein bisschen den Klimawandel.
Es ist halt so, dass man denken kann, dass eben bis 2048, wo das theoretisch überarbeitet werden kann, natürlich die Technologie weiterentwickelt ist. Ne? Und auf der anderen Seite sollte die Wirtschaft weiter wachsen, was wir uns überhaupt gar nicht erlauben können. Ne?
Aber
dann müssen ja die, also ja, überall auf der Welt ist praktisch schon alles abgebaut worden, ne? An Metallen und seltenen Erden und was auch immer. Und dann kann es natürlich schon sein, dass es 48 für irgendwen interessant ist, dass in der Antarktis irgendwas zu extrahieren oder zu fördern, wenn es extrem teuer sein wird. Ne?
Zumal es ja wahrscheinlich, also kann man glaube ich von ausgehen, dass es 2048 in der Antarktis leichter sein wird oder mehr Zugang gibt, als es heute ist. Einfach, naja, Gletscher schmelzen, ne? Das ewige Eis ist halt nur noch Eis, aber nicht mehr ewig und wird sich mal weiter zurückziehen. Und dann sind wir ja auch immer wieder an dem Punkt, dass halt diese ganzen Prognosen, die wir als Wissenschaftler immer sehr gerne machen, einfach aus ein bisschen so eine Grundhaltung der Wissenschaftler sehr konservativ ranzugehen und jetzt nicht groß Alarm zu schlagen, auch wenn Alarm im Spektrum mit drin ist und sich der Permafrost in Sibirien taut 90 Jahre zu früh, ebenfalls 90 Jahre zu früh sind die Gletscher in Grönland, glaube ich, war es, und dies und das und jenes, ne? Also diese Beschleunigungen und dann Kippkaskaden und so weiter und so fort, also kann man jetzt auch in einem Wissenschaftspodcast mal sagen, so das, was die Wissenschaft sagt, ist meistens, kann man ein bisschen Daumen drücken, dass es nur so kommt, hier und da. Also, und das wird dann mit der Antarktis nicht anders sein.
Im Regelfall, ist es eher schneller, beziehungsweise auf der schnelleren Seite der Modellierung sozusagen. Ne? Und das war auch 2011, also vor 10 Jahren, als ich das erste Mal am Nordpol war, tatsächlich mit Polarstern. Da erinnere ich mich so, dass dann Leute noch gesagt haben, naja, Arktis eisfrei, naja, vielleicht so um 2050. Ne? Und heute ist es ja eher schon so, dass alle eher so sagen, naja, 2035, vielleicht schon Ende dieses Jahrzehnts. So, ne?
Genau.
Eher schon vielleicht mit Pech in dieser Dekade. So, ne? Und ich schon auch dramatisch einfach, sich das überhaupt vorzustellen, dass man irgendwie im Sommer mal mit dem Segelboot in die zentrale Arktis fahren kann und halt nicht erst, wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Großmutter bin, sondern halt, ja, vielleicht schon in ein paar Jahren, ne?
Ja. Naja,
und das geht dramatisch schnell und beim westantarktischen Eisschild ist das ja auch gerade die Diskussion, wie schnell geht das, ne? Dass die Schelfeise, die da vorliegen, praktisch ja abbrechen. Ich habe jetzt in den letzten Monaten auch wieder verschiedene Studien, die rausgekommen sind. Grundsätzlich ist der Prozess ja so, dass wenn diese Schelfeise dann weggebrochen sind, dass dann die Gletscher, die auf dem Land liegen, halt schneller ins Meer reinfließen können, dann der Meeresspiegelanstieg natürlich viel schneller abläuft. Und ja, dass es halt durchaus auch schon Wissenschaftler gibt, die sagen, diesen Prozess können wir nicht mehr aufhalten, den können wir jetzt nur durch drastische Reduktion von Emissionen, ne? Also
ja,
den können wir
verlangsamen.
Aber im Prinzip werden diese Schelfe zusammenbrechen und das westantarktische Eisschelf wird praktisch über die Zeit halt abschmelzen. Und das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeitskala. Ne? Also auch im schnelleren Fall würde das Dekaden und Jahrhunderte brauchen, bis das dann irgendwie komplett weg ist. Aber
gut, aber komplett.
Ja, das wird die Küsten, also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass die gesamten globalen Küsten irgendwie verändern wird.
Ja, komplett. Also Antarktis abgeschmelzt, komplett heißt ja quasi, was waren es, 60 Meter Meeresspiegelanstieg. Und
das ist natürlich so ein bisschen so, also kann man sich jetzt nicht wirklich vorstellen, weil es sind ja auch Times, also Zeitskalen, die ewig lang sind, ne, um jetzt theoretisch die gesamte Antarktis.
Naja, ich sitze jetzt hier in Leipzig, da kann ich dich dann hier einladen. Komm, Carola, hast du Lust? Wir wollen mal ein bisschen aufs Meer fahren mit dem Segelboot. Kommst du nach Leipzig? So, fahren wir los.
Ich fand das jetzt auch, ich war jetzt 6 Monate in Norwegen an der Küste und fand das da schon auch bezeichnend, weil halt natürlich ganz viel Infrastruktur an der Küste ist. Ja, klar. Wenn man denkt, irgendwie so ein Meter Meeresspiegel anstieg, dann müssen die praktisch jede Pier und jeden Kai da irgendwie neu bauen. Ne?
Und was ja noch dazu kommt, sind ja dann also ein Meter Meeresspiegelanstieg bei ruhendem Wasser oder ein bisschen leichten Wellengang ist das eine. Aber jetzt lass mal einen schönen Orkan von Seeseite rüberpusten. Dann macht dieser Meter halt dann, also ne, Meter mehr und dann ist zum Beispiel Orkan Richtung Venedig, kann man da nur, braucht kein Tourist mehr hin. Das ist dann nicht mehr, da braucht man auch nicht mehr drin wohnen irgendwann. Und was das halt ausmacht. Aber da gibt es einen Gletscher, bin ich mir sicher, das ist glaube ich auch der Apokalypse-Gletscher oder wie es geheißen hat, mal so ein bisschen populistisch. Pine Island, 180 Billionen Tonnen Eis, bei denen es auch jetzt heißt, möglicherweise schon gekippt.
Ja, genau, das ist das, worauf ich mich da gerade beziehe. Also die werden in den Medien, das sind zwei Gletscher, die da praktisch nebeneinander liegen, Pine Island und Thwaites. Und da geht gerade halt so die heiße Debatte, kann man das Abschmelzen von denen noch aufhalten oder ist es schon zu spät? Niemand kann es so richtig mit Sicherheit sagen, aber allein das, dass wir halt schon im Punkt sind, wo wir nicht mehr wissen, dass selbst wenn wir jetzt wirklich radikal die Emissionen reduzieren würden, ob wir das noch aufhalten können, ist halt dramatisch, weil das ist extrem, extrem viel Wasser. Mhm. Was da an die Küsten fluten wird. Ne?
3,3
wenn wir halt
Meter,
jetzt schon sehen, so wie es in Bangladesch halt jedes Mal aussieht, ne? Ja. Mit der Versalzung von den ganzen Feldern, dass man halt wieder auch natürlich die Leute trifft, die ja nichts emittiert haben oder ganz wenig.
Sehr interessant, will ich mal kurz einhaken. Also das mit der Versalzung, mir ist es sofort klar, aber ich denke mal für Zuhörer und Zuhörer vielleicht nochmal interessant, auch nochmal ein sehr schön anschauliches Ding, wie viele Folgeeffekte so ein Meter haben kann. Was heißt Versalzung der Felder? Was passiert da?
Ja, also der Bangladesch ja, ist sehr niedrig, so insbesondere an der Küste. Das heißt, wenn der Meeresspiegel halt so ein bisschen ansteigt, dann fließt halt das Meerwasser, was halt salzig ist, auf deren Felder drauf, von den ganzen Bäuerinnen, die da irgendwie nah an der Küste eben Land haben. Und ja, dann versalzen die Böden und der Ackerbau praktisch unmöglich. Ne? Und das sind natürlich die meisten keine Leute, die irgendwie Geld auf der Bank haben oder sich dann woanders ein Grundstück kaufen können, ne? Weil es müssen ja auch viele Leute von da weg. Das ist das Problem. Also in Bangladesch durch den Meeresspiegelanstieg, da wohnen ja Millionen von Menschen, müssten wirklich auch Millionen umziehen. Das Problem ist, natürlich auch ist das Verhältnis mit Nachbarstaaten nicht so gut. Indien hat ja auch keinen Bock, sag ich mal, die reinzulassen. Bewachten Grenze ganz massiv. Mhm. Er schießt auch regelmäßig Leute an der Grenze, die da rüber wollen. Ich will jetzt nicht in dem Sinne über die Inder da groß aufregen, weil das Gleiche machen wir in Europa auch, nur anders halt. Ja. Das Problem, also wir reden nicht von drei Leuten, die umziehen müssen, sondern wir reden halt einfach von Millionen von Menschen, die in Bangladesch leben, die praktisch dann umziehen müssen, weil sie einfach sich selber nicht mehr von Landwirtschaft dann ernähren können, ne? Das Land auch einfach. Und es bricht auch teilweise halt sehr, sehr viel ab, ne, an den Flüssen. Das Land einfach in die Flüsse rein abbricht. Mhm. Spült wird praktisch. Ne?
Okay. Ja. Naja, das sehen wir es halt, ne? Genau diese vielen, vielen Effekte. Das haben wir ja dann auch irgendwie, dann geht es auch ins Grundwasser rein und so weiter und so fort. Und kann ja jeder mal zu Hause probieren mit einer Topfpflanze oder im Garten da mal einfach mit Salzwasser gießen, mal eine Woche oder zwei und dann mal schauen, wie schön das dann noch wächst oder ob dann vielleicht einfach nur noch was Braunes da drin liegt. Salzwasser ist halt nur was für Salzwasserpflanzen. Es gibt ja auch den Tourismus. Das ist ja auch so ein Faktor, der irgendwie, ja, also 74.000 Touristen in 2019 in der ganzen Antarktis klingt jetzt für mich jetzt auch erstmal als reine Zahl relativ gering. Also da hat auch eine Leipziger Szene-Kneipe so viel Besucher im Jahr. Das ist jetzt mal, von wenn man es jetzt mal die Flächen vergleicht, ne? Szene-Kneipe, paar hundert Quadratmeter, Antarktis, riesiger Kontinent. Wo ist da das Problem?
Ja, also ich würde denken, zur Szene-Kneipe kommen halt die meisten Leute vielleicht mit dem Fahrrad, ne?
Möglich, ja.
Mittlerweile. Ja, und mit den Reisen in die Antarktis ist es halt so, dass so im Schnitt die Standardreise, Tourismusreise in die Antarktis, so vielleicht 9 Tage plus Flüge halt eingerechnet, 5,5 Tonnen CO2 verursacht.
Pro Person, pro
Reise. Person, genau, pro Reise für eine Person. Und das ist natürlich massiv, weil das ist halt so viel, wie ungefähr 8 Menschen in Bangladesch in einem Jahr verursachen. Mhm. Ne? Und da ist dann halt wirklich die Frage, ob man so eine Art von Tourismus überhaupt noch erlauben kann, ne? In der Klimakrise. Wobei das ein bisschen ähnlich ist, wie wenn wir jetzt meinetwegen von Europa nach Australien fliegen würden und dann da eine riesen Kreuzfahrtschiffreise machen würden. Ne? Na ja, dann kämen wir ungefähr auf das Gleiche, wie wenn jetzt jemand in die Antarktis dann reist. Aber das ist halt eine Frage, also muss man so eine Art von Urlaub noch machen? Und das ist natürlich Luxusurlaub. Also da kostet leicht ein Tag auf so einem Schiff irgendwas von 500 bis 1000 Euro. Das kann sich natürlich nicht jeder leisten. Also die wenigsten.
Ja, klar.
In dem Sinne, ne? Also das ist einfach ein Luxusprodukt. Und der Witz daran ist halt, dass das auch selbstreguliert ist von der Tourismusindustrie. Das könnte man sich auch nicht vorstellen, weil viele Leute glauben ja, die Antarktis ist sowas wie ein Nationalpark, ne?
Mhm.
Und man könnte sich jetzt nicht vorstellen, dass, was weiß ich, so im Nationalpark Bayerischer Wald, keine Ahnung, die Tourismusanbieter sich so selber ihre Regeln machen, was sie dann im Bayerischen Wald machen wollen. So. Genau. Sondern man denkt ja, okay, da gibt es eine Nationalparkbehörde, die dann sagen, hier sind die Wanderwege, da dürft ihr drauf, dann hier sind hier irgendwelche Bufferzonen und Kernzonen, da dürft ihr rein und da nicht und sowas. Und das ist in der Antarktis nicht so. Na? Das heißt, die dürfen eigentlich mit ihren Touristen hinfahren und anlanden, wo sie wollen. Das ist nicht im Antarktis-Vertrag irgendwie vorgegeben. Auch wieder, weil die 29 Staaten sich nicht auf irgendwas einigen konnten mit der Regulierung. Und was denn diese Tourismusanbieter gemacht haben, die haben halt gesagt, aber wir machen uns selber Regeln. Na, also ihr braucht uns gar nicht regulieren, wir machen uns selber Regeln. Das heißt, die haben schon Regeln. Zum Beispiel, welchen Abstand zu brütenden Vögeln oder dass sie, keine Ahnung, Acht geben, dass sie jetzt nicht auf irgendwelche Moose treten oder so, die halt dann nur sehr langsam wachsen.
Ja, aber wie schwammig ist das denn? Also ich kann mir auferlegen, Acht geben auf Moose, ich sage, ja, ich habe halt Acht gegeben, aber es hat nicht so geklappt mit dem Acht geben, habe aber trotzdem Acht gegeben, ne? Oder Abstand zu brütenden Vögeln, also das wird wahrscheinlich schon Sichtabstand sein, oder? So zumindest Kameraobjektivabstand, was gefühlt zu nah ist. Ja, also
es kommt drauf an, es sind so 20 oder 25 Meter, je nachdem.
Okay, ja, toll.
Also Ja, genau. Und dann gibt es so Sachen, okay, ja, das Fliegen von Drohnen ist verboten und so, ne? Haben halt am Anfang war das auch erstmal nicht reguliert, ne? Dann konnte da praktisch jeder mit seiner Drohne irgendwie rumfliegen, weil es halt nicht reguliert war. Aber der Punkt ist praktisch, dass es immer noch eine Regulierung aus Anbieter selbst, also die haben so eine Organisation zusammen. Das ist aber nicht verpflichtend aus dem Antarktis-Vertrag heraus. Na? Das heißt, das Minimum, was man eigentlich mal machen müsste, wäre diese Regulierung oder in den Vertrag offiziell aufzunehmen. Weil theoretisch könnte jeder Anbieter könnte einfach sagen, ich halte mich ja nicht an diese Richtlinien, weil die sind ja nicht verpflichtend. Mhm. Also theoretisch könnte jeder da runterfahren und machen, was er wollte. Ne? Es gibt innerhalb der Antarktis nur ganz wenige Gebiete, die praktisch wirklich als Schutzgebiete ausgewiesen sind. Das sind dann so ein paar Brutkolonien von Seevögeln im Regelfall. Ja, und dann noch so ein, zwei größere Meeresschutzgebiete, wo man jetzt zum Beispiel nicht fischen darf. Aber an sich ist es eher so, dass die Antarktis eigentlich ungeschützt ist. Ne? Also es wird immer nur so gesagt, ja, gibt ja einen Antarktis-Vertrag und ist alles geschützt. Aber im Prinzip ist es nicht so. Also wenn man schaut, wie viele Flächen jetzt im Rest der Welt eigentlich als praktisch Nationalparks oder Schutzgebiete irgendwie deklariert werden müssen, dann ist das ja jetzt, bis 2020 hätten das ja irgendwie 17% der Erdoberfläche sein sollen, ne? Und das ist in der Antarktis lange das nicht das, das sind nicht mal 5%, ne? Es gibt auch in der Antarktis, zum Beispiel auf dem Kontinent jetzt mal nur, so 16 verschiedene Bioregionen. Davon sind in 4 zum Beispiel überhaupt gar keine Schutzgebiete, ne? Aber auch insgesamt die Schutzgebiete auf den Landmassen sind halt eher so bei 1%. Und bei Meeresschutzgebieten auch. Das heißt, es ist eher so eine Annahme in der Bevölkerung, dass die gesamte Antarktis ein Schutzgebiet wäre. Aber eigentlich ist die überhaupt nicht reguliert.
Ja, und gerade wenn du so Sachen sagst, das klingt natürlich wieder nach unserem klassischen Umgang mit der Natur. Hier, Pinguine, habt dann quasi ein klein, etwas größeres Gefängnis, in dem ihr machen dürft. Und da kommen wir, gehen wir auch nicht rein, das ist euer Schutzgebiet. Aber kommt bloß nicht auf die Idee, eure Brutgebiet zu verlagern, weil dann habt ihr Pech gehabt. So. Nur wandern halt hier, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Pinguinen ist, ob die jetzt dauersesshaft sind, aber ne, wandern Tiere, wandern Gebiete, jetzt gerade mit dem Klimawandel vielleicht auch gezwungenermaßen dann letztlich. Also selbst, wie gesagt, ich weiß nicht, aber selbst wenn Pinguine immer an der gleichen Brut Ecke wären, weil die Bedingungen gut sind, die ändern sich. Also letztlich ist das ja dann auch ne, dieses, ich bin total gut zu meinem Kind, weil ich habe es in eine Kammer gesetzt, da darf es machen, was es will. Toll. Nee, aber es braucht halt diesen Freiraum, ne? Also dieses mit der Welt interagieren, genauso wie die Natur das darf und sollte. Und da kommt halt der Mensch und zieht ein paar Linien dazwischen und sagt dann, das ist Schutzgebiet. Und in die Antarktis rein ist wahrscheinlich für viele Tierarten auch gar keine Möglichkeit, weil einfach doch kein Lebensraum. So von der Küste nach innen.
Ja, also das wird noch, glaube ich, sehr spannend, wie sich das verändert. Also es gibt jetzt natürlich schon ja, einige marine invasive Arten natürlich, die von Südamerika jetzt zum Beispiel so langsam rüberkommen, wo es auch klar ist, wenn an der Halbinsel es irgendwann wärmer wird und die Bedingungen sich so angleichen, wie sie ja, in Patagonien halt zum Beispiel sind, dann wird sich das Ökosystem da verändern. Also an Land sieht es noch ein bisschen anders aus. Da gibt es auch ein paar Gräser zum Beispiel, die jetzt schon ja, an einigen Stationen sich finden, die man theoretisch noch ausrotten und ausreißen kann, ne, weil das noch nicht so viele sind.
Ja gut, aber es wird mehr werden. Also,
aber die Menge der eisfreien Gebiete wird richtig stark zunehmen, obwohl es relativ viele Regeln zu so Biosecurity gibt, also dass man halt wirklich seine kompletten Klamotten von irgendwelchen Samen befreien muss und seine Schuhe waschen und dies und das. Also man wird das irgendwann mitbringen, ne? Ja, das ist klar. Also das wird sich verändern. An Land kann man vielleicht noch mit ganz viel Aufwand es schaffen, dass halt fremde Pflanzen sich da irgendwie nicht ansiedeln. Ne? Aber im Meer wird das natürlich unmöglich sein, ne?
Ja, und dann, also letztlich hast du ja auch Tiere, also jetzt lass mal eine Vogelart, die nie in der Antarktis gelandet ist, dann doch mal sagen, ja, ja, es ist warm genug da und dann bringen die in den Federn was mit. Also will man dann jetzt jeden Vogel aufhalten, der irgendwie über die Ozeane fliegt, ist ja Quatsch, ne? Also letztlich die Veränderungen nee, also kommen.
Letztlich ist es so, ne, wir haben ja schon so viele Veränderungen angestoßen in dem Ökosystem. Es wird sich verändern, ne? Also aufhalten lässt es sich nicht mehr. Umgekehrt, was halt auch ganz spannend ist eigentlich, ist ja die Erholung der Walpopulation, ne? Natürlich seit dem industriellen Walfang. Also wo man schon auch merken kann, okay, nachdem dann der menschliche Einfluss, der halt wirklich ja dramatisch war, aufgehört hat, ne, und man diese Tiere nicht mehr bejagt hat, erholen die sich so ganz langsam halt doch mal wieder. Mhm. Aber man muss sich halt auch irgendwie bewusst machen, dass wenn man über die Antarktis oder das Südpolarmeer redet, dass wir halt nicht, viele Leute denken ja so, ja, das ist ein unberührtes Ökosystem, aber im Gegenteil, ne? Also diese Walpopulationen haben sich ja noch nicht von dem erholt, wie sie industriell bejagt wurden.
Das ist ja auch wieder das Ding, der Wal, der bleibt ja nicht sein Leben lang dort vor Ort. Und dann wird er vielleicht außerhalb seines Schutzgebiets wird er weggefischt und dann kommt nur noch ein Drittel zurück.
Ja gut, Walfang gibt es in dem Sinne jetzt nicht mehr so viel. Ja, also vor allem auch in der Antarktis nicht. Die Japaner haben es jetzt dann irgendwann vor ein paar Jahren auch komplett aufgegeben und jagen nur noch woanders. Hm.
Entschuldigung, da muss man mal kurz Sea Shepherd lobend erwähnen auch. In dem,
also, auch. So, also nur mal kurz. Genau, man weiß immer nicht so genau, was dann den Ausschlag so gegeben hat. Es ist wohl auch so, dass in Japan immer weniger und weniger Leute Walfleisch halt essen wollen. Ne? Also, dass Japan dann auch das praktisch gar nicht los wird, weil das nicht mehr beliebt ist, das zu essen. Ne? Und dass sie das dann praktisch schon den Schulkindern als Essen geben müssen, damit sie das überhaupt loswerden. Okay. Und auch, weil in Japan ja viele Menschen sich sehr für gesunde Ernährung auch interessieren und natürlich wissen, dass über diese Bioakkumulation halt auch Walfleisch einfach sehr vergiftet ist. Ne? Also das ist für viele Menschen in Japan jetzt auch ein Grund, das nicht mehr zu essen, ne? Weil die einfach genau wissen, dass das nicht so besonders gesund ist.
Ja, eine Aufklärung. Ich meine doch, Walfleisch war doch auch sehr als Potenzmittel geschichtlich, kulturell so wie viele, ne? Wie die Haifischflosse und solche Geschichten. Und dann hat es die Wissenschaft vielleicht auch 35 Mal wiederholt, so nee, Jungs, bringt euch auch nichts. Also solche Geschichten und so weiter. Also all diese
ich glaube, da kommt mehreres zusammen. Ja, so. Genau, ja. Die Traditionen verändern sich. Es ist klar, dass es ungesund ist, praktisch von der Belastung halt. Hm. Dann natürlich auch so Kampagnen und Umweltaktivismus sicherlich noch dazu.
Naja, und vielleicht auch tatsächlich Greta Thunberg ein bisschen, was sie losgelöst hat. Also es ist ja ein weltweites Movement und hat einfach Bewusstsein in die ganze Welt nochmal verlängert, vertieft getragen. So, das ist ja auch nicht ganz verkehrt. Ja, wir könnten jetzt hier natürlich noch sehr, sehr vieles. Also das finde ich total gut, dass man mit dir da auch so drüber reden kann. Das soll gerne ins Detail gehen, aber das wollen wir natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zu sehr quälen letztlich, weil irgendwann nach 5 Stunden Podcast ist vielleicht auch nicht mehr gut. Ich würde noch mal eine Frage aufgreifen, die mich immer so ein bisschen umtreibt. Es geht jetzt komplett weg von der Antarktis, aber wenn du da eine Einschätzung hast, weil ich kann mir vorstellen, dass du da ein bisschen mehr Einblick hast. Also mir kommt es mit ich gehe jetzt mal wieder auf die Seegrenze Europa, Mittelmeer, womit du natürlich einfach zu tun hattest. Und zwar nicht nur vor Ort, sondern ich gehe mal von aus, auch die eine oder andere Debatte mit kritischeren Playern. Für mich ist es ein logischer Schluss, dass jemand, der unmoralisch daran geht, der sagt, okay, Hauptsache unsere Wirtschaft stimmt, aber ansonsten diese ganzen Ketten und Zusammenhänge kapiert, dass das, was du da auch schon erlebt hast, also das, was wir heute sehen, solange wir es nicht verdrängen, mit den, ich sag's mal ganz boshaft, relativ wenigen Flüchtlingen noch im Vergleich zu, gehen wir mal 20 Jahre in die Zukunft. Mir kommt da ganz automatisch dieser Gedanke, dass Frontex und solche Geschichten da letztlich, also das ist ja klar, was kommt. Es wird sich verdoppeln, verdreifachen, verzehnfachen, verzwanzig, fünfzigfachen, was da an Flüchtlingen kommen wird. Dass das jetzt letztlich Testlauf ist auch. Wie hoch können wir die Mauer um Europa ziehen? Und wie geht es technisch? Wie geht die Gesellschaft damit um? Wie viele Leute sind dann Stachel im Fleisch, so wie du das dann eben bist zum Beispiel? Also hast du da eine Einschätzung?
Also das Budget von Frontex wurde ja in den letzten Jahren massiv erhöht. Mhm. Na? Hat sich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren, ich glaube, 1000-facht oder irgendwie sowas. Also irgendwas total absurdes.
Okay.
Weil Frontex jetzt halt immer mehr eigene Technologie hat, also Schiffe, Drohnen, Flugzeuge. Mhm. Und da geht richtig viel Geld rein. Das ist die teuerste EU-Agentur, die wir haben. Und es wird halt gesagt, es wird halt Grenzschutz gemacht, ne? Aber man muss sich halt bewusst sein, auf wessen Kosten einfach. Ne? Also Grenzschutz heißt, dass Leute, die schutzbedürftig sind, zum Beispiel, ne, mit Hilfe von Frontex nach Libyen zurückgeführt werden. In dem Sinne, also das ist Standard, das ist überhaupt gar nicht neu. Ne? Und viele Leute wissen das aber trotzdem nicht. Also zum Beispiel Frontex-Flugzeuge, aber auch Flugzeuge von EUNAVFOR Med, geben von der Militäroperation, geben regelmäßig Informationen über Boote, selbst welche, die schon in der maltesischen Such- und Rettungszone sind, an diese libysche Küstenwache weiter. Und die fahren dann los aus Libyen und holen die Leute, obwohl die schon lange in internationalen Gewässern sind, eigentlich auch schon eigentlich in der Verantwortung europäischer Behörden, nämlich Malta, und holen die von dann zurück nach Libyen. Ja? Und das ist alles zum Schluss nach so einem Ding aus den Augen, aus dem Sinn. Ja? Das ist auch der Grund, warum die Seenotrettung so geschnitten wird, ist einfach, damit keine Augen praktisch mehr da sind, die das noch sehen.
Genau, und dann auch und die Lage.
Das ist das Gleiche, was wir auch mit dem Klimawandel ja haben. Ne? Also wir wissen das da alle irgendwie aus dem Fernsehen, so okay, die Leute in Bangladesch und Tschad und so weiter, aber wir kennen halt diese Leute nicht persönlich im Regelfall.
Genau, deswegen interessiert es uns, dann berührt es uns nicht, sage ich mal, als Gesellschaft.
Und auch die Boote, die kentern, ne, die Leichen, die eingeschwemmt werden, die schlagen in Libyen und in Tunesien auf. Ja, die werden regelmäßig und seit Jahren vom Roten Halbmond halt dann beerdigt. Und na, aber die kommen halt, die werden halt nicht nach Italien getrieben oder so.
Das ist einfach eine Strömung, also die Strömungsrichtung ist dann tatsächlich.
Bestimmt, ja. Okay, ja. Genau. Ja. Und das ist das Ding, also dieser sogenannte Grenzschutz kostet Menschenleben. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und wenn wir diese Politik nicht wollen, dann müssen wir dagegen was unternehmen. Na?
Klar. Genau, aber das ist ja das Ding. Also es ist ja also nicht sichtbar, würde ich jetzt zur Hälfte widersprechen, sagen, im Westen nicht sichtbar. Aber wenn ich mir Moria und diese Geschichten anschaue, wie du jetzt auch sagst, was wird dann halt in Tunesien wieder angeschwemmt oder irgendwie an der afrikanischen Küste. Für die Leute halt doch sehr sichtbar, die es, habe ich ein bisschen das Gefühl, sehen sollen. Also wirklich so, macht euch nicht auf den Weg, es wird böse enden. Also dass diese Botschaft einfach subtil ganz klar vermittelt wird. Und wenn du jetzt schon sagst, es ist die kostenintensivste europäische Agentur, ich wüsste jetzt nicht vergleichbar andere Agenturen, wenn es die einzige ist, dann sagt das erstmal nichts aus, aber es wird wahrscheinlich viel Geld sein, ne? Und dann eben diese exorbitanten Erhöhungen des Budgets, also das macht für mich alles keinen Sinn, wenn es darum geht, die paar Flüchtlinge wieder abzuschieben, die wirklich, sage ich mal, auch echt einfach nur wegen Geld da oder sonst was da sind, die kommen auch nicht mit dem Boot und so weiter, ne? Also gibt es ja auch ein paar, meine Güte, aber ne, das macht für mich nur dann Sinn, wenn das in die Zukunft gedacht ist. Und zwar purer Egoismus, pures, wir halten unseren Lebensstandard und auf Kosten von, naja, lass mal halb Afrika kein Gemüse mehr anbauen können, überspitzt gesagt, dann kommen sie halt alle, aber weit kommen sie halt nicht. Und so eine Struktur muss ja auch erst aufgebaut werden, da ist es ja gut für so einen Strukturaufbau, wenn es erstmal nur in Anführungsstrichen kleinere Zahlen sind wie heute im Vergleich zu 2050 meinetwegen. Also spekulativ.
Ja,
also
man kann sich das nicht wirklich vorstellen, wie es dann in, also wie viele Leute wirklich gezwungen sein werden, ihre Heimat zu verlassen. Das ist das Gleiche wie heute. Die meisten Leute wollen eigentlich zu Hause bleiben, ne? Können halt irgendwann nicht mehr. Der Tschadsee zum Beispiel in den letzten 30 Jahren ist ja um 90% einfach geschrumpft. Ja? Mhm. Und dann gibt es Wasserknappheit und dann migrieren die Leute erst in die Städte, da gibt es dann wieder keine Arbeit, dann gehen sie in Nachbarländer und so weiter. Ne? Mhm. Also wir müssen uns aber halt dessen bewusst sein, dass das, was an der Grenze passiert, an der europäischen Außengrenze, das ist kein Unfall, sondern das ist die europäische offizielle Migrationspolitik. Das ist so gewollt von der EU und das machen natürlich die Mitgliedstaaten auch mit. Ne? Also es ist kein Unfall, wenn irgendjemand im Mittelmeer stirbt. Das ist das Resultat der so geplanten Migrationspolitik. Weil wir hätten technisch die Kapazitäten, diese Leute alle zu retten. Ne? Kein Meer der Welt ist so gut überwacht wie das Mittelmeer. Ne? Da fahren so viele Schiffe rum, da fliegen Drohnen, Flugzeuge und alles. Ne? Also wir hätten absolut die Möglichkeit, die Leute zu retten. Aber es ist eine Entscheidung, das nicht zu tun. Und der Punkt ist, die Leute können eben auch nicht an Orten bleiben, wo es nicht sicher für sie ist, diese Überfahrt, weil wenn es da, wo sie herkommen, sie keine Sicherheit gibt, dann haben sie praktisch nichts zu verlieren.
Ja eben, und Sicherheit, also...
Die Abschreckung funktioniert nicht in dem Sinne. Ne? Das führt nirgendwo hin. Also wir brauchen ein ganz anderes Verhältnis zur Migration. Umgekehrt ist es ja auch so, die Gesellschaft überaltert in Europa. Es gibt viele Orte, wo Leute fehlen tatsächlich auch. Ne? Also so Berichte gibt es ja auch von Italien und Spanien und so weiter, wo irgendwie halbe Dörfer leer stehen, weil die Bevölkerung überaltert ist und niemand mehr dahin ziehen will und so weiter. Wir brauchen eigentlich Menschen, die in Europa auch wohnen. Ne? Und das, was wir für uns mal so herausnehmen, Bewegungsfreiheit, dass wir mit europäischen Pässen überall hinreisen können, ne? Und jetzt zum ersten Mal mit Corona vielleicht feststellen, dass man mal vielleicht mal nicht irgendwo hinreisen kann, für 12 Monate und sich dann ganz viele Leute richtig aufregen, wie schrecklich das ist, dass jetzt nicht irgendwo hin in den Urlaub fliegen können, ne?
Na, das ist halt
wie
das Ding,
ne? Grund sind, ne? Dass man dann irgendwie mal feststellt, Menschen mit anderen Pässen können das nie, ne? Also die haben diese Reisefreiheit halt nie gehabt und das ist einfach total ungerecht.
No. Aber Carola, ich meine, wir könnten jetzt noch lange machen, aber wir kommen jetzt, sind jetzt auch schon hier sehr, sehr weit vom Antarktis-Thema abgedriftet. Ich würde es einfach nochmal zurückkommen und sagen, gibt es noch irgendwas, gerade in Bezug auf Antarktis, natürlich wenn nicht da, dann auch vielleicht allgemein, wo du sagst, okay, das würdest du jetzt noch gern loswerden, vielleicht an die Wissenschaftsgemeinde explizit gerichtet oder auch an Hörerinnen und Hörer, wie du möchtest, freier Slot.
Ja, ich wünsche mir weiterhin, dass einfach die Wissenschaft sich so stark für Aktionen auch ausspricht, wie sie es in den letzten Jahren gemacht hat. Ich sehe da einen enormen Unterschied so von dem, wie es vor 10 Jahren war und hoffe, dass ja die Leute ja sich auch politisch aussprechen, ne? Weil die Situation ist politisch und wir können nicht unpolitisch sein in dieser Situation. Und ja, ich hoffe, dass das in der Zukunft so weitersehen wird, auch für ja Doktoranden und so einfacher sein wird, als es eben in der Vergangenheit war. Ne? Ich glaube, es ist wichtig, sich politisch zu positionieren. Da kommt niemand mehr drum rum.
Ja, da weiß ich, dass das sehr kritisch diskutiert wird in der Wissenschaftsszene und deswegen will ich es einfach nochmal unterstreichen. Genau. Wichtig. Ja, Carola, dann danke ich dir herzlich fürs Interview.
Ja, danke für die Einladung und dann viel Spaß im Garten noch.
Danke, ja. Thank you.